Nachrichtenpolitik im Krieg, das ist ein Kriegsmittel. Man benutzt es, um Krieg zu führen, nicht um Informationen auszugeben.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, das sind mal ernste Töne zu Beginn dieser eine Stunde Film. Töne von vor fast 90 Jahren und sie könnten aktueller nicht sein. Informationspolitik und Propaganda im Krieg, so wie im Russland von heute, der Ukraine, Israel und Gaza, Afghanistan, Syrien oder wo auch immer. Und so sind schon die Nazis im Zweiten Weltkrieg damit umgegangen.
Selten hat sich ein Kinofilm über die NS-Zeit so intensiv damit auseinandergesetzt wie ab diesem Donnerstag. Führer und Verführer, der mal nicht Adolf Hitler in den Mittelpunkt stellt, sondern dessen Denker und Lenker der Massen, Propagandaminister Josef Goebbels, eine Rolle, an der man sich gewachsen fühlen sollte, wenn man sie annimmt, gemacht hat das hier in diesem Fall unser Gast heute, nämlich Robert Stadelober.
Ich habe keine Angst zu scheitern. Also ich komme von Christoph Schlingensief, scheitern als Chance. Ich scheitere nicht, niemand scheitert, das ist Quatsch.
Das ist eine steile These und es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden mit Robert. Das hört ihr in dieser Folge und natürlich sprechen wir vorher auch über diesen wirklich nicht einfachen Film, wie ihr euch bei dem Thema höchstwahrscheinlich auch denken könnt.
Ja, als absoluten Gegenpol haben wir für euch aber natürlich auch deutlich vergnüglichere Themen, wie zum Beispiel Gru und seine Minions im vierten Teil von Illuminations Ich einfach unverbesserlich.
Dazu hast du noch mit Martina Hill gesprochen und weil der Frau Wollner so schnell langweilig wird in ihrem ereignislosen Leben, hast du dann auch noch Edin Hasanovic getroffen?
Das ist korrekt, zu Spieleabend. Das ist die neue Komödie von Marco Petri, allerdings nicht ab Donnerstag im Kino, sondern direkt auf Netflix.
Dann verschwenden wir keine weitere Zeit und reisen zurück mit euch ins dunkelste Kapitel deutscher Geschichte und sucht bitte nicht hektisch nach dem Vorspul-Button eures Podcast-Abspielgerätes, weil ihr denkt, das hatten wir schon tausendmal, das kennen wir alles schon, das brauchen wir nicht. Dieser Film ist nämlich kein Der Untergang, er ist auch kein Er ist wieder da, er ist kein Nebel im August, kein Schindlers Liste und auch kein Der Junge im gestreiften Pyjama.
Dieser Film, Führer und Verführer, der widmet sich der widerwärtigen, aber eben auch extrem spannenden Maschinerie, die hinter dem Zweiten Weltkrieg ablief, hinter den Kulissen, der Front, dort, wo ein ganzes Volk manipuliert wurde, sodass sich zwischen 1933 und 1945 dieses Volk auch nur allzu gerne manipulieren ließ.
Die Flugblätter sind verteilt im Ganzen 130 Millionen. Unsere Fest- und Fahnenmaterialien waren rechtzeitig in Wien. Auch die Sonderzüge mit unseren Anhängern. Du musst mir gar nicht so viel nachhelfen. Leute, die Menschen sind begeistert. Und den Juden bringen unsere Leute Manieren bei. Sie lassen sie die Straßen mit Zahnbürsten putzen.
Himmler meldet 20.000 Verhaftungen und 100 Tote. Das geschieht den Juden recht. Aber in der Wochenschau, da sage mir nichts darüber. Wir sind so wahrheitsgetreu, wie es uns nützlich ist. Propaganda, das ist eine Kunst, wie die Malerei. Nicht das Bild ist von größtem Wert, das der Wirklichkeit am nächsten kommt. Nein, es ist jenes, das die größten Empfindungen auslöst.
Wir schaffen die Bilder, die bleiben werden.
Ich musste mich da durchaus einen Moment lang dran gewöhnen, an Robert Stadelober mit dunkel gefärbtem, nach hinten gegeltem Haar als Josef Goebbels. Allerdings verschwindet er in der Rolle auch so gut, dass ich das schnell dann nicht mehr gesehen habe. Die Zeit von 33 bis 38 klammert der Film weitgehend aus. Da gibt es mal eher so kurze Rückblicke vielleicht. Es geht im Wesentlichen um 38 bis 45, also man könnte auch sagen von kurz vor bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Goebbels ist 1938 auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht. Das deutsche Volk wurde bereits eingeschworen auf die Politik Hitlers. In jeder Rundfunksendung, jeder Tageszeitung nur Lobeshymnen über den Führer. Alles macht er richtig, in allem ist er brillant, ein Held, ein Retter, alles natürlich diktiert, inszeniert und propagiert in den gleichgeschalteten, einzig erlaubten Medien von Goebbels Ministerium.
Dann allerdings entscheidet Hitler 1939 Polen anzugreifen und darauf ist diese Propagandistenarmee in Anführungszeichen von Goebbels, also der hat wirklich ein komplettes Ministerium mit extrem vielen Mitarbeitern gehabt, darauf sind die nicht vorbereitet, denn Goebbels hatte Hitler bisher als ja tatsächlich Friedensreichskanzler aufgebaut. Die Juden in Deutschland, die wollte man vor allem durch gezielte Lügen, Verleumdung und Diffamierung loswerden. Und jetzt also muss Goebbels umdenken.
Wir befinden uns im Krieg. Nachrichtenpolitik im Krieg. Das ist ein Kriegsmittel. Man benutzt es, um Krieg zu führen, nicht um Informationen auszugeben. Das Abhören feindlicher Sender wird unter Strafe gestellt. Die Weitergabe solcher Informationen wird mit dem Tode bestraft. Die Todesurteile werden in der Presse bekannt gegeben. Wir stimmen ein Höllenkonzert an. Immer weiter hetzen und putschen.
Das ist, wissen wir aus der Geschichte, der Anfang vom Untergang des NS-Regimes. Der Feldzug gegen Polen ist für die Nazis noch ein Erfolg. Der gegen Frankreich anfangs auch noch. Dann kippt alles und der Einmarsch in Russland leitet das Ende ein. Diese Fakten, die kennen wir alle. Zig Millionen Leben hat dieses deutsche Kriegsverbrechen gekostet.
So, aber eben wie dieser Krieg im Hintergrund so lange überhaupt am Laufen gehalten werden konnte, wie sich die Nazis so lange Unterstützung verschafft haben, also wie da geblendet, gelogen und systematisch Fakten verdreht wurden, wie man Filmaufnahmen manipuliert hat und Nachrichten auch frei erfunden und auch mit gefälschten angeblichen Beweisen dann noch belegt hat. Das war noch nie so deutlich wie hier.
Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken in höchstem Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse...
Stopp! Na Mann, der Führer zittert nicht. Diese Aufnahmen wird das Volk niemals zu sehen bekommen.
Aber wir haben nichts anderes. Der Führer ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist schlimm, aber wahr.
Was wahr ist, bestimme ich. Und wahr ist, was dem deutschen Volk genützt. Dann zeigen Sie, was die Jungen dem Führer berichten.
Sie konnten ihm nichts berichten. Er musste sich sofort zurückziehen.
Dann nehmen Sie eben andere Aufnahmen. Den Jungen aus Lauban, dem wir das Eiserne Kreuz verliehen haben.
Der Führer sieht schlecht aus.
Die Lage ist katastrophal. Wir haben nichts mehr. Nur noch Kreise und diese Jungen.
Die gehen nach einem sicheren Tod.
Was macht das schon? Das ist ein Heldentod.
Das alles, was ihr euch hier ab Donnerstag im Kino angucken könnt, das ist zum einen mal technisch brillant gelöst von Macher Joachim Lang. Der ist nicht nur Regisseur, sondern der ist auch Journalist und Historiker und als Historiker auch Dozent an der Filmakademie Bavue. Der blendet nämlich seine Spielfilmszenen, die er da gedreht hat, immer wieder in Dokumaterial über, also zeigt uns dokumentarisch, was war, und dann wird quasi nachgespielt, wie es zu dem kam, was wir gesehen haben. Als Beispiel vielleicht die berühmte Sportpalastrede, die dann auch im Original eingeblendet wird, und in der Spielfilmsequenz sehen wir Robert Stadlober, wie er das als Goebbels vor einem Spiegel übt und wie er auch tatsächlich Versprecher, die dann auftauchen, wie die richtig einstudiert werden, um die Rede einfach noch gehässiger auch in Richtung der jüdischen Bevölkerung zu machen. Das fand ich sehr beeindruckend. Wobei, weiß nicht, wie es dir ging, Anna, das manchmal halt dann auch dazu führt, dass es fast so ein bisschen redundant oder gedoppelt wirkt. Du hast gesagt, das Ganze kam dir ein bisschen vor, wie das, was wir so auf ZDF Info oder auf NTV oder so manchmal sehen.
Es gab mal so Heinrich Brilleur, hieß der, glaube ich, der so so Reenactment-Doku-Sachen gemacht hat. Also es war eigentlich ein Dokumentarfilm, und dann gab es aber Schlüsselszenen, wurden mit SchauspielerInnen nachgespielt, und so hat das teilweise so ein bisschen auf mich gewirkt. Es hatte, also jetzt Führer und Verführer, es hat was unglaublich statisch Theaterhaftes manchmal, weil alle auch natürlich so ein bewusstes Overacting machen. Also Robert Stadlober als Goebbels, ich musste mich da auch eine Zeit erstmal dran gewöhnen, auch an diese Sprache, ja, dieses überdeutliche Artikulieren etc.
Auch der Akzent von Goebbels, ja, dieser niederrheinische Akzent,
den das macht
so
Stadlober echt gut,
so drauf geschafft hat.
Es war halt alles ein bisschen over the top, und diese.
Wobei, du sagst ganz kurz, du sagst Overacting. Ich fand aber bei Fritz Karl, der hier Hitler spielt, da war es fast schon Underacting. Vielleicht, weil wir da auch alle immer noch Bruno Ganz im Kopf haben, wie er damals in Der Untergang Hitler ja auch sehr overgeacted hat. Da fand ich hier die Rollenverteilung schon bemerkenswert, dass dieser Hitler fast in vielen Szenen eher so ein Stichwortgeber ist für den Goebbels, der hier so drüber ist.
Ja, aber es ist ja einfach auch Goebbels Film. In
Klar, natürlich. Ja, ja,
deswegen verkommt Hitler, also das klingt jetzt so böse, verkommt Hitler hier zur Nebenrolle.
Hm, ja, ja, absolut. Also das, wie gesagt, ist das eine gewesen, wo ich dann zeitweise Schwierigkeiten mit hatte, wenngleich ich, wie gesagt, diese nachgestellten Szenen, das wollte ich eigentlich sagen, so gut fand, dass ich diesen dokumentarischen Teil gar nicht gebraucht hätte. Denn Bei einem Spielfilm über die NS-Zeit erwarte ich von den Machern selbstverständlich, dass das, was ich da sehe, historisch korrekt und recherchiert ist. Da brauche ich diese Doku-Szenen nicht noch quasi als Beleg. Das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl bei diesen immer wieder vorkommenden Einblendungen von Holocaust-Überlebenden, wie zum Beispiel Margot Friedländer. Hätte ich auch nicht gebraucht, vielleicht auch, weil sie natürlich gerade in den letzten Jahren wieder medial sehr präsent gewesen ist. Dazu kommen noch andere Überlebende. Auch das fand ich so ein bisschen sehr gedoppelt. Mir hätten die teilweise sehr guten Spielfilmszenen hier einfach gereicht. Ihr könnt euch natürlich selbst ein Bild davon machen ab Donnerstag im Kino. Führer und Verführer, ein Film, über dessen Wichtigkeit der erzählten Story man tatsächlich gar nicht zu reden braucht. Sie ist wichtig, sie ist relevant. Auch dieser etwas andere Blickwinkel, finde ich, ist es. Gegen jedes Vergessen und gegen jedes, was haben wir denn heute noch damit zu tun, was man ja auch immer häufiger hört.
Ja, schaut nach Brandenburg, nach Sachsen-Anhalt, nach Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen, wo die AfD bei der Europawahl um die 30% der Stimmen geholt hat. Wir haben jede Menge mit unserer Vergangenheit zu tun, heute vermutlich mehr denn je, umso wichtiger, dass wir sie eben nicht vergessen.
So oder so ist es natürlich immer ein Wagnis, einen solchen Film zu machen. Es liegt viel Verantwortung darin und dieser Verantwortung war sich natürlich auch Robert Stadlober bewusst. Eingestiegen bist du aber, liebe Anna, in unser Dreiergespräch erstmal mit einem Schwank aus eurer beider Jugend.
Ja, oh Gott, waren wir damals beide jung. Weißt du, wann wir das letzte Mal gesprochen haben?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, nein, aber ich weiß, dass wir schon mal gesprochen haben.
Wenn, es ist ja? Sehr, sehr lange her.
20 Jahre?
Ich würde sagen 25 Jahre. Ich habe deine erste Covergeschichte gemacht für die Schülerzeitung.
What? Wie hieß die Schülerzeitung?
Tornograph. Ich war in der Klasse von deiner Schwester. Und wir haben uns mit David zusammen in Berlin-Mitte gegenüber den Hackschen Höfen in so einer total ranzigen Bar getroffen.
Im Onyx?
Wahrscheinlich, ja. Dass es heute nicht mehr gibt, weil das Altenheim abgerissen wurde und da jetzt der Apple Store ist.
Nee, aber die Bar ist über die Straße
genau,
rüber, die ist an der Ecke. Genau,
die
ist an der
Ecke. Nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr, da steht ein ganz neues Haus.
Ja.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Onyx war, hieß es, glaube ich, und das war eben so ein einstöckiges Gebäude. Das war eine sehr gute Bar, weil die hatte 24 Stunden geöffnet. Das hat mich damals sehr interessiert.
Ja. Es war auch, glaube ich, sehr spät, als wir uns getroffen haben.
Oder früh,
genau. Es ist sehr viel Alkohol geflossen.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber du warst tatsächlich mein erstes Interview.
Okay, aber war es okay?
Es war okay. Ich habe gestern überall nachgeguckt, ob ich diese Ausgabe noch habe. Es ist ein sehr grob pixeliges Bild von dir vorne drauf gewesen. Und ich glaube, wir haben das bei meinem Vater im Büro 100-mal kopiert und dann auf dem Schulhof verkauft.
Wow.
Wahrscheinlich war das auch noch Mark.
Sehr sicher.
Eine Mark für Schüler und
eine
zwei Mark für Lehrer.
Das ist, finde ich, einen stabilen Preis.
Aber die Schülerzeitung gibt es heute noch.
Gibt es heute noch?
Ja.
Das ist doch super.
Dich gibt es heute noch, mich gibt es heute noch.
Ja, und ich kenne dich aus dem Kino. Also das ist relativ
Kino gibt's auch heute
schnell erzählt, relativ kurz und schnell erzählt. Führer und Verführer, Robert. Ist es der Verführer vom Führer gewesen, den du hier spielst in Joseph Goebbels? Ist es der Verführer des gesamten Volkes damals gewesen? Es ist ja eine ungewöhnliche Gewichtung dieser beiden Figuren nebeneinander, zumindest für unsere Kinohistorie.
Mhm. Nee, also Hitler hat er mit Sicherheit nicht verführt. Hitler hat ihn verführt und dann ist er der Verführer des Volkes geworden. Das Faszinierende an Joseph Goebbels ist ja, dass er tatsächlich seine Ideen, sagen wir mal, ziemlich ergebnisoffen angepasst hat den jeweiligen Umständen. Also es ist jetzt niemand mit einer gefestigten Ideologie, das ist bei Hitler ja anders. Der wusste ziemlich genau, was er der Welt antun will. Und Goebbels hat seine Expertise vollkommen unhinterfragt und leidenschaftlich in den Dienst des Führers gestellt. Deswegen würde ich sagen, er ist auf jeden Fall der Verführer des Volkes. Und Adolf Hitler war wahrscheinlich der Verführer von Joseph Goebbels.
Aber wenn du so ein Rollenangebot bekommst, Goebbels, zögerst du oder hast du sofort zugesagt?
Nee, ich glaube, da wäre man immer gut beraten, zu zögern erstmal und sich darüber im Klaren zu werden, erstmal, wer hat da was vor und aus welchem Grund und was kann ich dazu beitragen? Beziehungsweise, was ist der Erkenntnisgewinn für die Zuschauerinnen und Zuschauer? Aber natürlich, was bedeutet das auch für mich, sich damit so lange zu beschäftigen, mit diesem Mann und seinen Ideen und seinen Methoden? Und bei mir hat es 3 Tage gedauert, bis ich gesagt habe, dass ich es machen werde. Dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis der Film überhaupt finanziert war. Aber es war relativ schnell klar, dass was Joachim Lang davor hat, erstens mal ziemlich fundiert ist, weil Joachim Lang ist Historiker Er ist aber auch gleichzeitig Literaturwissenschaftler, hat über Brecht promoviert und hat, glaube ich, ein Verständnis von ästhetischen Mitteln und wie man sie einsetzen kann, wie es wenige Leute haben. Und dann einen Film zu machen über die ästhetischen Mittel, die im Dritten Reich, in der NSDAP, im NS-Staat dazu benutzt wurden, um die Menschen für die Ideologie zu gewinnen, die zu hinterfragen, das hat mich total interessiert dann.
Ich fange mal sehr low-key an, dass man nämlich alleine schon bestimmt eine Stunde bis zwei damit verbringen kann, allein nur den Wikipedia-Artikel über Joseph Goebbels zu lesen. Also ja. Es gibt unheimlich viel Material, auch viel fundierteres als das, was jeder auf Wikipedia lesen kann. Ja. Gibt es irgendwann ein sich zu viel mit dieser Biografie beschäftigen? Also musstest du für dich irgendwo einen Cut ziehen und sagen, ich bin jetzt so voll, mehr geht nicht rein, mehr wäre vielleicht auch schädlich dann fürs Spiel, ja, oder so?
Na, ich bin ja erstmal nicht Historiker, sondern Schauspieler und meine Mittel sind andere und auch die Instrumente für das, was ich tun möchte, ziehe ich aus anderen Quellen oder die müssen gar nicht unbedingt dann immer klar die belegte Biografie dieser Person sein. Es geht ja darum, dass ich einen Effekt herstellen möchte oder einen Sachverhalt quasi verkörpern möchte. Und da war für mich, natürlich gibt es diese irrsinnigen Tagebücher von Joseph Goebbels, die auch immer für ein Publikum geschrieben wurden. Damit ist schon mal der erste Baustein seiner Inszenierung klar erkennbar. Und das ist tatsächlich auch leicht rauszulesen, dass da sehr viel geflunkert wird, sage ich jetzt mal, von ihm. Und gleichzeitig ist er aber auch dann selbst nicht der beste Lektor gewesen für sich, weil er oft einen Tag das eine behauptet, am nächsten Tag das andere. Genau, und dann gab es für mich eher die Literatur von Leuten, die über diese Zeit und über diesen Mann schreiben, als tatsächlich die historischen Fakten. Also mich interessieren dann eher die politischen, historischen und psychologischen Hintergründe. Und da gibt es von Klaus Teweleit das sehr, sehr gute Buch Männerfantasien, wo es tatsächlich um den militaristischen Kult, um Männlichkeit und Herrschaft und Kraft geht und über die Anziehung, die Männer untereinander empfinden können, die sich für solche totalitären Ideologien begeistern. Und dann gibt es natürlich die Banalität des Bösen von Hannah Arendt, wo eben das erste Mal und wahrscheinlich auch am allerbesten bis heute beschrieben wird, dass das eben keine Übermenschen waren und auch keine kleine Clique, die ein ganzes Volk verführt haben, sondern dass ein ganzes Volk auf dem Weg gemeinsam gegangen ist. Und dass Joseph Goebbels das natürlich gesteuert hat, aber dass die Idee jetzt nicht von 3-4 Typen kam, sondern dass das etwas historisch Gewachsenes war. Genau, und daraus dann eine Figur zu entwickeln oder zumindest, was heißt eine Figur zu entwickeln? Ich glaube, was bei unserem Film das Interessante ist, ist ja, dass da Situationen gezeigt werden, die jemand wie Joseph Goebbels und sein Propagandaapparat versucht haben zu verhindern, dass sie gezeigt werden. Also wir zeigen das, was eben nicht zu sehen war bis jetzt, weil alles, was wir an audiovisuellem Material aus dem NS-Staat haben, ging über Joseph Goebbels' Schreibtisch, wurde von ihm zumindest abgesegnet, wenn nicht sogar selber inszeniert. Und genau, und deswegen ist es als Schauspieler dann gar nicht so wichtig, was dem in seiner Kindheit widerfahren ist oder so. Oder ich wollte es als Schauspieler auch oft gar nicht wissen, weil man dann möglicherweise beginnt, einen Charakter zu entschuldigen. So, und ich möchte gar keine Entschuldigung dafür haben, warum er der war, der er war. Er ist für mich einer der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte und das möchte ich, dass das für mich auch weiter so bleibt. Und da ist mir wurscht, ob er kalte Füße hatte, als er 8 Jahre alt war.
Aber hat es trotzdem was mit deinem Mindset gemacht, zu wissen, dass du einen der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte spielst?
Ja, natürlich. Es ist eine unglaubliche Verantwortung. Abgesehen davon, dass es ja auch noch Leute gibt, die unter seinen Methoden und Taten zu leiden hatten und die heute noch leben und die auch noch in unserem Film vorkommen. Das hat sehr viel mit meinem Mindset gemacht. Das hat mir einen unglaublichen Respekt abgerungen und ich hatte auch totale Angst davor, dem gerecht zu werden. Ja.
Ihr transportiert extrem viel in diesem Film über Sprache und auch über Stimme. Das zeigt schon gleich der Einstieg des Films, wo wir eine Audioaufnahme hören, die erstmal, ich würde behaupten, schwierig bis gar nicht zuzuordnen ist. Lassen das mal spoilerfrei vielleicht so stehen an der, ja, Stelle, weil der Überraschungseffekt wirklich immens ist in den ersten paar Sekunden. Und auch du verleihst ja dem Goebbels, viel Kraft in deinem Spiel über dessen Stimme, über den Dialekt. Wie hast du dich daran gearbeitet? Weil da sind wir ja auch schnell im Bereich der Gefahr von schlechte Kopie, Parodie und so weiter.
Genau, das ist natürlich die größte Angst, weil er einfach auch schon sehr viel parodiert wurde. Auch schon zu Zeiten seiner Herrschaft wurde er viel parodiert. Also der Lügenjupp, also das war jetzt ein geflügeltes Wort. Und darum war für mich der Versuch zu gucken, wo kommt diese Sprache her? So, also natürlich, das ist sehr gut, dass du das sagst. Es ist viel über Sprache überhaupt bei ihm passiert, weil er körperlich ziemlich eingeschränkt war. Also dieses Menschenbild, was er in seiner Ideologie versucht hat zu vertreten, das konnte er selber gar nicht verkörpern, weil sein Körper dazu nicht in der Lage war. Sein Geist hingegen war ziemlich kräftig, sagen wir jetzt mal freundlich, ja, und seine Stimme auch. So. Und er hat aber noch ein weiteres Manko, er hat jetzt kein klares Nibelungendeutsch gesprochen, sondern er kommt vom Niederrhein und kann das auch schwer verstecken, versucht es aber permanent. Das heißt, was ich an vielen Goebbels-Darstellungen vorher zumindest irgendwie hinterfragenswert fand, war, dass das oft in so eine Gemütlichkeit abrutscht. Und der ist überhaupt nicht gemütlich. Erstens mal ist der niederrheinische Dialekt auch nicht Kölsch, das ist auch nicht so gemütlich. Und dann ist es aber sein permanenter Kampf gegen die eigene Herkunft. Er möchte nicht, dass man weiß, dass er aus den niederen Ständen des Niederrheins kommt, sondern er möchte als großer deutscher Siegfried da rumstehen und arbeitet sich durchgängig an seinem Dialekt ab und scheitert durchgängig. So. Und das war für mich der erste Schritt zur Erarbeitung dieser Figur.
Wie hast du es gemacht, diesen Dialekt dir antrainiert?
Geübt. Also tatsächlich einfach nur geübt. Also es war, ich habe mir da verschiedenste Sachen, aber gar nicht Goebbels, sondern eher so Leute auf YouTube, irgendwelche Videos von Leuten am Niederrhein reingezogen und versucht, diese Sprache irgendwie für mich zum Klingen zu bringen, in mir drin und dann wieder versucht, sie zu unterdrücken.
Aber bist du da jemand, der dann die kompletten Dreharbeiten über im Dialekt bleibt, in der Rolle?
Nee.
Oder machst du es auf Knopfdruck?
Ja, bei so einer Rolle, also das ist also das war sowieso auch, da sind wir alle ziemlich streng, also Fritz Karl und ich sehr streng gewesen, auch keine lustigen Witze und so machen als Goebbels oder Hitler und auch keine witzigen Fotos oder irgend so einen Scheiß, sondern ganz klar zu sagen, es gibt eine Szene, die hat einen Anfang und ein Ende und da wird ein bestimmter Sachverhalt von uns dargestellt und danach ist es sofort wieder vorbei. Also da halte ich nicht viel von Method Acting, oder das können ja Leute machen, wie sie wollen, aber das muss ich rein für meine eigene seelische Hygiene bleiben lassen. Und finde ich auch als Verantwortung den Opfern gegenüber. Das ist halt nicht so, damit man irgendwie Quatsch macht. So. Und ich habe das jeden Abend abgelegt. Ich habe die Uniform ausgezogen und dann ist der Typ da liegen geblieben in der Garderobe und ich habe mir am nächsten Tag wieder angezogen.
Heißt das, es war auch schon eine spürbar ernstere Atmosphäre am Set während des Drehs? Einfach wegen der sich immer wieder ins Gedächtnis gerufenen Verantwortung der Geschichte, die ihr da erzählt?
Wir hatten nur 24 Drehtage. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht daran erinnern, was die anderen außen um mich rum gemacht haben, weil ich habe durchgängig diese Texte gelernt. Ich bin eigentlich nur rumgelaufen und habe versucht, mir dieses Zeugs in meinen Kopf reinzuhämmern. Das habe in der Mittagspause kurz irgendwie einen Kaffee getrunken und ein halbes Brötchen gegessen. Dann habe ich wieder weiter Texte gebimst, wie man so schön sagt.
24 Drehtage. Ja. Der Film ist 170 Minuten?
Ich glaube, sehr lang. Also sehr lang, was heißt sehr lang, aber für 24 Drehtage haben wir einen ganz schön langen Film hingekriegt. Ja.
Ich fand das deshalb tatsächlich so beeindruckend, eben weil ihr im Film mehrfach diese Überblendungen habt.
Ja.
Und ich mir zumindest vorstellen kann, dass das für einen Schauspieler auch nochmal einen Druck erhöht, wenn ich weiß, ich präsentiere hinterher einem Publikum einen Film, wo es auch noch den direkten Vergleich
gibt. Ja, natürlich, ja, das macht
in so einem Schwenk quasi.
Aber wie gesagt, da waren die 24 Drehtage wieder ganz gut. Ich hatte gar keine Zeit mehr, da große Ängste irgendwie einzureden oder da groß mit mir selbst ins Gericht zu gehen. Ich habe einfach das gemacht so und habe darauf vertraut, dass ich die Werkzeuge habe, weil da habe ich immer ein ganz gutes Grundvertrauen, glaube ich. Ich wusste, dass ich das kann.
Losgelöst vom Film, wie groß ist deine Angst zu scheitern?
Ich habe keine Angst zu scheitern. Also ich komme von Christoph Schlingen, sie scheitern als Chance. Ich scheitere nicht. Niemand scheitert. Das ist Quatsch.
Noch eine Parallele zu deiner Vergangenheit, deiner filmischen ist, dass ja auch Jud Süß als propagandistisches Spielfilmmittel der NS-Zeit durchaus eine große Rolle spielt. Das ist ein Film gewesen in der Adaption von Oskar Röhler, in dem du auch mitgespielt hast, wo es damals ja auch schon darum ging, dieses Machtinstrument hinter propagandistischen Filmen zu zeigen.
Ja.
Hat sich da für dich so eine Art Kreis geschlossen nochmal in dem Augenblick?
Ich glaube, es sind zwei vollkommen verschiedene Ansätze. Da habe ich einen kleinen Nazi-Offizier gespielt. Es hat sich vielleicht inhaltlich ein Kreis für mich geschlossen, weil ich mich damals schon damit beschäftigt hatte und damals von Oscar auch Jud Süß auf DVD bekommen habe und ihn da das erste Mal gesehen habe tatsächlich und mich das wahnsinnig erschreckt hat, wie modern der Film dann doch irgendwie noch wirkt in seinen Mitteln. Und dementsprechend, ja, ob sich ein Kreis geschlossen hat, es war auf jeden Fall faszinierend, jetzt quasi den zu spielen, der das erfunden hat, was den Film ausgelöst hat, in dem ich damals mitgespielt habe. Also es war auf jeden Fall ja, eine Metaebenenerfahrung.
Eine andere, vielleicht nicht Metaebene, aber du bist ja auch mit Tucholsky unterwegs auf Lesetour. Wenn du da...
Das ist eine Konzerttour.
Oder eine Konzerttour, Entschuldigung.
Also ich lese auch zwischendurch, aber ich singe also, mehr tatsächlich.
Wenn du da mit dem Publikum ins Gespräch kommst, wie wichtig ist es für dich, Haltung zu beziehen, gerade heute?
Sehr wichtig. Also wenn meine Konzerte sind immer sehr klare Haltungsveranstaltungen. Aber das Interessante an Tucholsky ist, und das versuche ich auch mit diesem Projekt zu demonstrieren, dass er relativ offen in alle möglichen politischen und gesellschaftlichen Richtungen war und dass er niemanden ausgegrenzt hat. Viele Leute, die sagen, sie grenzen niemanden aus, fangen schon beim ersten semantischen Lapsus an, Leute auszugrenzen. Und das hat eben Tucholsky nicht getan. Und das sind auch diese Abende, die ich da mache. Da sind von weit in die konservative CDU bis hin zum autonomen Punk alles anwesend. Und die können miteinander gemeinsam über die gleichen Dinge lachen, schmunzeln und nachdenken und wütend sein. Und das ist für mich das höchste der Gefühle, was man mit Kunst erreichen kann. Aber ich stehe da nicht auf der Bühne rum und tue so, als wenn es mit mir nichts zu tun hätte. Das ist schon klar, dass das meine tiefe Überzeugung ist, dass eine solidarischere, bessere Welt möglich ist. Und dass Tucholsky zum Beispiel jemand ist, der dafür gestorben ist. Und diese Kraft, die man daraus ziehen kann, dass jemand sein ganzes Leben dafür geopfert hat, die versuche ich weiter zu vermitteln.
Wir haben neulich gerade mit Daniel Brühl über seine Verkörperung von Karl Lagerfeld gesprochen in der Serie für Disney Plus, die er gedreht hat. Natürlich kann man die Charaktere nicht miteinander vergleichen, aber es ging um die Frage, wie damit umzugehen, als schauspielender Mensch eine Rolle zu spielen, für die man potenziell, Anführungszeichen, große Gefahr läuft, auf die Fresse zu kriegen. So, weil das Figuren gewesen sind in der Historie, zu denen jeder eine eigene Idee hat, jeder eine eigene Vorstellung hat.
Ja.
Und Daniel meinte, dass es massiv bei ihm auch zusammenhängt mit Alter und Erfahrung, also schauspielerische Erfahrung und auch Lebensalter. Würdest du das unterschreiben, dass du auch vielleicht jetzt für diese Rolle Erfahrung...
Nee, ich glaube, deswegen haben wir keine ähnliche Karriere geführt, weil ich meine Laufbahn nie als Karriere gesehen habe. Ich denke darüber nicht nach, wenn ich eine Rolle spiele, was danach damit passiert oder was mit mir passieren kann, dadurch, dass ich eine Rolle gespielt habe. Ich habe in dem Moment das klare Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen. Deswegen klar kann man dafür auf die Fresse bekommen, aber man kann auch für jeden Weihnachtsfilm auf die Fresse bekommen. Ich glaube nicht, dass das bei einer historischen Figur, dass da die Fallhöhe größer ist. Das wird eh jeder immer sich eine andere Meinung darüber bilden. Und es wird sicher auch Goebbels-Superfans geben, die mir absprechen, dass ich den richtigen Goebbels gespielt habe. Zum Glück, das ist bei Lagerfeld wahrscheinlich nochmal anders, da ärgert man sich dann vielleicht. Aber ich habe ja auch nicht den richtigen Goebbels, den diese Fanboys vielleicht sehen wollen, gespielt, weil ich wollte ihnen ja den anderen Goebbels zeigen, den sie nicht sehen sollten, weil Goebbels ihnen den nicht zeigen wollte. Also habe ich es eigentlich leicht gehabt.
Aber Perl so auf die Fresse kriegen an dir ab?
Ich weiß nicht, was es heißt, auf die Fresse kriegen. Ja, es perlt nicht an mir ab, aber meine Arbeit ist ja eine Einladung zum Diskurs. Also wäre es absurd, wenn ich es dann doof fände, wenn Leute was doof finden, was ich mache. Ich mache ja die Dinge nicht, um bestätigt zu werden. Ich mache es ja, um Gedanken auszulösen. Und die können auch negativ sein. Das ist ja keine Einbahnstraße, so ein künstlerisches Schaffen.
Was ist das Nächste, was du möglicherweise in uns auslöst? Wie geht's weiter bei dir?
Ich darf endlich jetzt einen Kommissar spielen in einer Serie, die hatte den Arbeitstitel 113 und da bin ich ein ziemlich eigenwilliger Profiler-Kommissar, der einen großen Autobusunfall aufklären muss über 6 Folgen.
Du sagst endlich, ist Kommissar spielen immer
noch? Ja, ich will immer noch Kommissar sein.
Du warst doch beim Harder gerade einer.
Da war ich kein richtiger, da war ich Polizist.
Ob der sich sehr
ohne
wie,
Uniform.
Sich sehr wie ein Kommissar ausgibt.
Ja, das stimmt. Nein, ich war schon Kommissar. Stimmt, beim Josef war ich erstmal Kommissar. Ja, ja. Aber der Kommissar, der ist mehr Polizist, der klärt doch was auf am Ende.
Befördert worden.
Genau. Ja. Ein Satz, der einem etwas schwer über die Lippen geht, zu sagen, erstmal könnt ihr Robert Stadlober als Josef Goebbels sehen.
Ja.
Ist ja nun mal so.
Das ist eine Tatsache.
Tut das, geht da bitte ins Kino. Wir danken dir sehr herzlich für den Besuch in eine Stunde Film und fürs schöne Gespräch.
Ja, danke euch.
Dankeschön.
Schönen Abend noch da an den Hörfunkgeräten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
And now for something completely different.
Kommen wir zur Sache. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bekommt jeder von Ihnen eine neue Identität.
Neue Identität? Ist das denn wirklich notwendig?
Darüber wird nicht debattiert. Also, Sie sind ein Vertreter für Solarmodule. Lucy, Sie sind Haarstylistin in einem exklusiven Salon.
Ha, eine Haarstylistin?
Hatten Sie die Info, dass ich mir selber die Haare schneide? Und der Knaller bin, was das angeht?
Nein.
Die Minions sind zurück, dieses Mal aber nicht alleine in einem. Kann man eigentlich bei den Minions von einem Solo-Abenteuer reden? Ich meine, es sind Tausende.
Es ist ein Multi-Solo-Abenteuer.
Ein Multi-Solo-Abenteuer, genau. Das ist es dieses Mal nicht, sondern es geht zurück zu den Anfängen. Und die liegen natürlich bei Gru, ihrem Herrn und Gebieter und Oberbösewicht. Dieses Mal im vierten Teil, ich einfach unverbesserlich, in einer Art Zeugenschutzprogramm und auch mit neuer Identität, Ehefrau und vier Kindern, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Ja, ich musste auch mehrmals hingucken und durchzählen, weil die Minions ja die ganze Zeit drumrum wuseln, aber es sind tatsächlich seine drei Adoptivtöchter, die wir aus den ersten drei Teilen schon kennen, und dann musste man einmal genau hingucken.
Ja.
Er ist nämlich wirklich Papa geworden. Hm? Er hat mit Lucy, heißt glaube ich seine Frau,
ja,
einen Sohn bekommen.
Der ihn sehr liebt.
Der ihn sehr liebt, Ironie aus. Mhm. Und das fand ich auch so, um es direkt mal vorwegzunehmen, so die schönsten Momente, diese Vater-Sohn-Momente in einem Film, der vollkommen für mich auseinanderfällt vor zu viel Handlung. Es ist auch, hätte ich nicht gedacht, dass ich einem Film mit den Minions mal zu viel Handlung unterstelle, aber es gibt drei Geschichten, die hier erzählt werden.
Ja.
Es gibt dieses Zeugenschutzprogramm.
Nicht parallel zueinander, sondern durcheinander.
Durcheinander. Das ist, kann man auch mal machen. Wir wissen, da wo Minions sind, ist meistens Anarchie. Das passiert hier auch, aber ein bisschen mehr Fokussierung wäre hier schön gewesen. Wir haben diese an sich ja eigentlich auch schöne Idee, dass Gu mit seiner Familie ins Zeugenschutzprogramm muss, weil die Frage natürlich ist, kann dieser Oberbösewicht überhaupt normal sein? Und er versucht so normal zu sein, dass es wirklich fast schon wehtut mit Gesprächen über einen Gartenzaun, mit den Nachbarn etc. Wir haben dann aber noch eine etwas krude Erpressung. Wir haben dann die Minions, die dann auch tatsächlich wieder mehr oder weniger auf ein Solo-Abenteuer geschickt werden.
Und die ja hier bei Ich einfach unverbesserlich eben nicht Kevin, Bob und Stuart heißen, was mich immer wieder durcheinander gebracht hat. Weil die drei, die dann mit Gru und Familie da unterwegs sind, heißen Ron, und die anderen beiden Namen habe ich schon wieder verdrängt.
Banana und Banana vermutlich.
Ja, aber das fand ich tatsächlich verstörend.
Der Film hat ein paar sehr gute Gags, finde ich.
Ja,
musste doch auch lachen.
Ja.
Aber es ist irgendwie, der ist vollgepackt mit Referenzen. Ne? Also dieser von mir angesprochene Solofilm der Minions, das ist ja eigentlich eine Reise durchs MCU.
Ja.
Gepaart mit James Bond, noch ein bisschen Terminator und am Ende ein bisschen Harry Potter, weil sie eben in diesem Internat sind, auf das Gru selber als Kind gegangen ist, wo er den Erzrivalen von damals, der jetzt hinter ihm her ist, weshalb er überhaupt ins Zeugenschutzprogramm ist. Und ihr denkt, wir reden wirr. Wir erzählen einfach nur die Handlung des
Richtig.
Films nach.
Ja,
die war einfach wirr. So.
Zusammengefasst könnte man auch sagen, selbst für einen Film mit vielen Minions ist dieser Film noch arg wuselig.
Das stimmt. So. Und deswegen möchten wir gar nicht, glaube ich, zu viele Worte über diesen Film verlieren. Ich habe ihn so durchgesessen, glaube ich, beim Rausgehen dann auch schon direkt wieder vergessen.
Aber Lucy war das Stichwort. Du hast es eben schon gedroppt. Und dahinter verbirgt sich natürlich seit Teil 2, seit Lucy erstmals aufgetaucht ist, die deutsche Synchronstimme von The One and Only Martina Hill.
Ja, die habe ich getroffen, und es war tatsächlich erst so das übliche Geplänkel über die Herausforderungen beim Synchronsprechen. Das ist ja aber immer irgendwie das Gleiche, ne? Und Martina Hill war sehr müde, hat gefühlt 100 Mal im Gespräch den Faden verloren. Deswegen habe ich jetzt der Kürze wegen einfach einen Sprung gemacht, ungefähr auf die Hälfte des Interviews, wo ich von ihr wissen wollte, ob sie Humor als Waffe sieht.
Auf keinen Fall. Also mein Humor oder mein Verständnis von Humor ist auf jeden Fall was sehr Liebevolles und immer was Verbindendes und mit dem Gegenüber connecten lässt. Also das ist für mich Humor. Deswegen bin ich auch gar nicht so der sarkastische Typ oder der ironische Typ, sondern Humor muss eigentlich irgendwie zum Lachen bringen und verbinden. und irgendwie eine Gemeinsamkeit schaffen, eine schöne Energie.
Aber würdest du sagen, dass man Humor lernen kann oder lustig sein lernen kann?
Humor ist ja auch relativ so ein bisschen, ne? Es ist ja der eine so, der andere so. Und ich weiß nicht, ich kann vielleicht über Sachen lachen, über die andere nicht lachen können. Und ich habe halt nur die Erfahrung gemacht, ja, dass Humor auf jeden Fall verbindet. Ich will jetzt was ganz Kluges sagen, ist total bescheuert, aber ich glaube, jeder hat Humor, aber wenn der eine irgendwie keinen zu haben scheint, dann ist nur der Zugang irgendwie dicht, glaube ich, weil das hat, glaube ich, was mit einer Offenheit zu tun und einer Freude und die kann, glaube ich, jeder empfinden und bekommen, wenn man dazu bereit ist und offen ist. Oh Gott, ist das schnulzig, aber ich meine es tatsächlich so.
Wer hat dich humoristisch geprägt am meisten?
Meine Mutter, definitiv.
Ich habe da mit Anke Engelke neulich drüber gesprochen, die teilweise total davon genervt war, dass A, immer alle mit ihr über Humor reden wollten, B, erwartet haben, dass sie lustig ist und so dieser Titel, die lustigste Frau Deutschlands, was sie total genervt hat. Geht das bei dir in eine ähnliche Richtung, dass du es eigentlich leid bist, dass alle mit dir über Humor reden wollen?
Ach.
Weil wir können auch das Thema wechseln.
Also ich sag mal so, das ist ja immer dieses, mich zu fragen, ob ich weiß, wie es funktioniert, kann ich nur sagen, Leute da draußen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist bei mir ganz oft oder eigentlich nur intuitiv. Natürlich gibt es gewisse Regeln, gerade so beim Fernsehen oder wenn du einen Sketch schreibst, ne? Aber keines meiner Sketche habe ich bisher, gedreht oder geschrieben und war mir jedes Mal 100%ig sicher, ob der funktioniert. Ganz, ganz viele meiner Sketche habe ich wirklich intuitiv gemacht und wusste nicht um die Wirkung. Also es gibt kein Rezept für oder nicht Rezept ist das falsche Wort. Hilf mir.
Aber deine Intuition.
Die Intuition.
Die ist dann ja da. Also weil du bist ja mit dem, was du machst, unglaublich erfolgreich. Und das bist du dann ja nicht einfach so. Also da steckt ja was dahinter.
Na, wahrscheinlich ist es schon eine gewisse Spielfreude. Und es ist was Kindliches auf jeden Fall, was bei mir einen großen Raum dann einnimmt. Es ist dann irgendwie die Lust auch am Quatsch machen. Und ganz oft ist es auch so, wenn man es von mir erwartet, dann kann es auch mal sein, dass ich überhaupt nicht lustig bin. Und es gibt bei mir auch irgendwie Tage, wo ich auch denke, mein Gott, dass ich Comedian bin, also dieser Titel überhaupt, Comedian, ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen spooky, aber ja, irgendwie bin ich es dann, weil ich habe mich damit irgendwie ganz gut anfreunden können und am Anfang hatte ich so ein bisschen Schiss vor der Schublade, so, oh, sie macht nur auf lustig und heute weiß ich einfach, ja, solange es mir Spaß macht und ich Freude daran habe und andere auch, aber letzten Endes habe ich keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ich glaube, sobald man anfängt, darüber nachzudenken und zu verkopft zu werden, ja, verliert es diese Leichtigkeit und ist dann vielleicht nicht mehr lustig. Ich weiß es nicht.
Hast du Angst, dass es dir irgendwann keinen Spaß mehr macht?
Nee, weil ich glaube, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann weiß ich das ja. Und dann würde ich es lassen, definitiv. Also dann lasse ich es. Und dann habe ich da, glaube ich, auch keine Angst vor. Nee, davor habe ich keine Angst, auf gar keinen Fall. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich glaube nicht, dass man das verliert, weil ich nehme mir das auch irgendwie gar nicht so vor. Weil ich glaube, der Trick ist der, dass du die Sachen machst, die du gut findest und die dich selber erfreuen und hinter denen du stehst. Und dann passiert der Rest eigentlich von alleine. Schlimm ist es, wenn du was machen musst, was du selber nicht lustig findest und was du selber irgendwie blöd findest. Dann wird's auch bei mir kritisch. Dann weiß ich nicht, ob ich Profi genug bin, dann drüber zu stehen. Mir würde das auch unheimlich schwer fallen, für einen Film zum Beispiel Promo zu machen, wenn ich den Film kacke finde und da dann sitzen und sagen, ah, das war so großartig, es war toll, toll, also toll, toll.
Wie eine große Familie.
Genau, es ist alles wie eine Familie und das ist einfach schön, geht einfach rein, guckt ihn euch an, es macht einfach nur einen Heidenspaß und es war einfach eine Herausforderung. Nee, würde mir unheimlich schwer fallen, das würde man mir auch immer anmerken und hier in dem Fall ist es wirklich so, der Film ist lustig, der Film ist geil, ich habe mich darauf gefreut, ihn zu sprechen, also die Lucy, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Wir lassen es einfach so stehen.
Vielen Dank für das Gespräch,
Martina. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Bis dann.
Ich einfach unverbesserlich 4 ist ab Donnerstag im Kino mit Gru und Lucy für die Augen und Oliver Rohrbeck und Martina Hill für die Ohren. Ab Donnerstag, nicht im Kino, hatten wir anfangs schon gesagt, sondern auf Netflix, ist der Film Spieleabend. Ist ein deutscher Ensemblefilm von Marco Petri, in dem ja gespielt wird. Das erinnert mich so ein bisschen direkt an Das perfekte Geheimnis. Geht's in die Richtung?
Es geht so ein bisschen in die Richtung. Die Vibes hatte ich auch. Also mit dem, hier wird gespielt. Natürlich könnte man jetzt sagen, aus schauspielerischer Sicht wird in jedem Film gespielt. Wenn hier Spiel
hier steht. Hier geht's darum, es wird ein Spiel gespielt.
Es wird ein Spiel gespielt. Es wird ein Gesellschaftsspiel gespielt. Diese perfekte Geheimnis, ne, Boradaktikin-Nummer, Assoziation hatte ich. Es ist ein Spieleabend mit Klassenunterschieden hier. Hier kommen keine Handys auf den Tisch. Es geht los wie eine Rom-Com. Pia und Jan, frisch verliebt, er ist Fahrradschrauber, sie ist Fotografin. Die lernen sich über ihre Hunde kennen und verlassen das Bett dann nur noch zum Gassi gehen. Bis eben zu diesem Spieleabend ihrer Freunde in einer sehr, sehr noblen Villa im Grunewald. Das ist tatsächlich so dieser Moment, wenn man die neue Partnerin oder den neuen Partner im Freundeskreis einführt, wo es tierisch in die Hose gehen könnte oder sie sind Best Friends Forever. Jan, dieser Fahrradschrauber, der irgendwo in Kreuzberg wohnt und aus einfachen Verhältnissen kommt, der nimmt natürlich jedes Fettnäpfchen mit.
Ich möchte lösen an dieser Stelle, das kann nur Edin sein.
Nein, es ist nicht
was?
Edin.
Das gibt's doch nicht.
Dennis Moyen gespielt und Pia von Janina Use. Axel Stein spielt den Villenbesitzer. Seine Frau wird von Anna-Maria.
Wir kriegen ja auch viele schon so leicht nervöses Zucken im Augenlid. Ne?
Anna-Maria Mühe. Also das Casting war schon so interessant.
Ja.
Dann taucht auch noch der Ex von Pia auf, Matthias, und der versucht, sie zurückzugewinnen. Das stellt sich dann auch raus, ist natürlich nicht nur der Ex-Freund, sondern der Ex-Verlobte. Es ist nicht das Kaliber von Das perfekte Geheimnis, wobei ich den ja aus ganz anderen Gründen schlimm fand. Ja. Es ist auch nicht der Vorname oder Nachname, diese Sönke-Wortmann-Filme, die auch so kammerspielartig am Essenstisch spielen.
Ja.
Es ist als Kammerspiel angelegt, wenn man eine Villa im Grunewald als Kammerspiel-Setting betrachten möchte. Es sind total klischeehafte Figuren und in einer Nebenrolle eben Edin Hasanovic, der spielt den besten Freund Axel, der auch bodenständig ist und ihn dann retten will aus dieser Villa, weil Jan ein Kakadu entflogen ist und er diesen Kakadu wieder einfangen muss und Edin eigentlich die ganze Zeit im Dunkeln im Garten um diese Villa rum.
Möchte nochmal an dieser Stelle deutlich betonen, dass Anna gerade nicht über einen Sat.1-Filmfilm redet. Es ist wirklich, es ist die gehobene Mittelklasse. So.
Das Ding ist, es kam dieses Interview-Angebot in München beim Filmfest und ich dachte, Mensch, Edin und ich, wir kennen und lieben uns schon sehr lange. Unsere Interviews, ich sage das jetzt extra nochmal, sind sehr speziell. Ich weiß, dass Ironie im Radio nicht so gut funktioniert. Ihr müsst bitte dieses Interview als komplett ironisch betrachten, mehr oder weniger. Wir standen mehrfach kurz vorm Abbruch. Die Stimmung war angespannt.
Selbstverständlich.
Wir sind schon in der Vergangenheit mehrfach aneinander geraten in Gesprächen, er und ich, weil ich mal mit ihm über eine Serie gesprochen habe, in der er die Hauptrolle gespielt hat, auch eine Netflix-Serie. Hinterher hat er dann rausgefunden, wie scheiße ich die Serie fand. Ich habe ihn versehentlicherweise mal eingeführt. Das war eines unserer ersten Gespräche. Da habe ich ihn anmoderiert mit, er trug eine Jogginghose. Ich wusste nicht, dass es sich um eine 10.000 Euro teure Designer-Jogginghose handelte.
Ja.
Da hatte ich nicht so richtig hingeguckt. Mhm. Auch hier, ne, ich bin da ähnlich wie die Hauptfigur im Film. Ich nehme jedes Fettnäpfchen mit. Ich habe ihn nämlich erstmal auf seine Haare angesprochen, so blondierte Spitzen.
Ja.
Kleiner Teaser, es kam jetzt nicht so gut an.
What happened to your hair?
Was willst du denn?
Ich will die Stimmung zum
Sehen. Ja, ich merke richtig aggro. Was happened to you? Was ist mit deinen Haaren passiert? Ich habe sie gefärbt.
Für eine Rolle? Oder?
Nein.
Das sieht gut aus.
Das mache ich mal. Vielen Dank. Die Kurve fast gekriegt.
Fast gekriegt.
Ich mache das mal wieder gerne, um die Kontrolle zurückzuerlangen über mein Aussehen. Die Menschen bestimmen ja immer, wie lange mein Bart ist, wie der aussieht, meine Haare. Und dann bin ich immer wieder so radikal und sage jetzt, hier, jetzt mache ich, wie ich das möchte.
Das hat so ein bisschen Schweinsteiger-Vibes 2014.
Schweinsteiger-Vibes? Ist das gut?
Das ist schon was Gutes, oder?
Okay, ja. Danke.
Bist du ein Player?
Anna,
wir müssen
kurz
über den Film reden.
Und dann können wir privat
reden.
Ne? Das heißt, krass, ich habe gar nicht das Gefühl, dass hier irgendwas läuft. Du kannst jetzt alles aus mir rauslocken. Ich bin ein Nerd. Mir ist es peinlich, leider. Ich habe einen Spielschrank zu Hause. Und ich spiele, ich übertreibe nicht bestimmt wöchentlich. Mit Freunden mache ich den Spieleabend.
Aber auch so randomly? Also jeder bringt was mit? Oder
nein,
ein festes Spiel?
Nein. ungelogen, ich schäme mich, das zu sagen. Aber ich sag's jetzt.
Und hast du schon 100.000 Mal gesagt?
Nein. Das weiß jetzt nur du. Ich komme zu Freunden mit einer großen IKEA, mit der blauen IKEA-Tasche. Und da sind bestimmt so fette 12 Spiele drin. Und damit komme ich zu Freunden und sage, so Leute, hier, ich lege das auf den Tisch. Ich habe Bock da und da und darauf. Und dann muss ich die zwingen. Manche muss ich zwingen, manche haben Bock. Und dann wird gespielt.
Aber was, also ich bin bei meinem ersten Obstgarten. Das ist so ein Würfelspiel, wo man Farben zuordnen muss für Dreijährige.
Ja.
Das spielen wir gerade.
Mhm.
Ich habe mal Siedler von Catan gespielt und Risiko. Du kommst jetzt wahrscheinlich mit Spielen, deren Namen ich noch nie gehört habe.
Ja, bestimmt. Phase 10, The Mind, Trivial Pursuit, irgendwo. Konzept gibt es, Ligretto.
Oh, das ist da, wo hinterher die Hände bluten, ne?
Bei Ligretto? Kartenspiel.
Ja, aber muss man da nicht auch irgendwo draufhauen?
Nee, da muss man einfach nur schnell. Was ist das Spiel? Das interessiert mich gerade. Wo?
Oder ist das Doppel?
Wo bluten? Nee, Doppel auch nicht.
Aber ich glaube, ich
habe einen Schülstuhl. Nee, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wo bluten die Hände?
Also bei Ligretto, ich habe das mal gespielt. Und aber man muss doch ganz schnell sein. Und muss man nicht auch irgendwas nehmen, das irgendwie alle nehmen wollen und man im Notfall lange
viel... Legen. Du musst schnell was legen, was alle legen wollen.
Kannst du gut verlieren.
Das konnte ich, glaube ich, immer schon ganz gut. Was ich nicht konnte, ist das Spiel entspannt spielen. Ich war immer derjenige, der sich so krass um die Regeleinhaltung bemüht hat, die Regeln vorgelesen hat, sie krass studiert hat und dann sehr streng war. Und da musste ich in Entspannung kommen und sagen, komm Leute, ist ja ein Spieleabend, da soll man ja auch Spaß haben. Und, so.
Schummelst du?
Ja, ich bin jetzt nicht blöde, das hier live im Radio zu sagen, Anna. Eigentlich, ich möchte sagen, selten.
Glaube ich hier das jetzt oder glaube ich hier
doch.
Das
und nicht? Stadtland Vollpfosten ist auch ein super Spiel.
Was ist denn Vollpfosten?
Das ist wie Stadtland Fluss.
Ja, das
nur halt mit, also wir alle haben Buchstabenkarten auf der Hand und dann wird ein Thema gezogen.
Ja.
Und wer als erster dann mit einem seiner Buchstaben auf der Hand ein Wort wirft, der kann die Karte ablegen. Wer als erster alle abgelegt hat, hat gewonnen. Ist auch super. Fällt mir gerade ein, wegen. Es gibt so Spiele, da kannst du schwer schummeln.
Das sind meine Spielefragen aus.
Ich weiß, wie das mit dir läuft. Und ganz kurz off the record, wenn anderen Filmen nicht gefällt, dann
geht's
kurz mal hier. Drei Fragen kurz zum Film und jetzt
kommen wir zu dem wirklich, was ist okay. Aber deine Rolle ist so klein. Aber ich wollte
klein?
Ich weiß, du bist die Hauptfigur neben dem Hund. Nein. Entschuldigung.
Bin ich klein.
Kakadu-Hund.
Neben dem Hund. Wie bitte? Kakadu-Hund, ich?
Und dann kommen die anderen.
Zugriff. Das war auch ganz gut so, dass ich da so alleine im Garten rumgehangen
bin. War schön, ne?
Das war super. Nachtdreh im Garten finde ich super.
Ist aber die Hölle, oder?
Nee.
Nachtdreh im Garten?
Nee. Ich bin totaler Nachtdreh-Typ. Ich liebe das. Die Konzentration ist ein anderer. Draußen an der frischen Luft. Es war auch nicht kalt. War super. Ich habe es richtig genossen.
Kannst du
bitte. Ich bin, also, ich bin kein. Also, sag mal, klar, es ist eine Nebenrolle, aber ich bin noch nicht.
Du warst für mich die wichtigste Figur im Film.
Na, ich bin gespannt, ob ich das hier freigebe.
Aber was mich tatsächlich. Also, ich möchte. Wir können auch noch über den Film reden. Ich hätte auch noch Skatkarten dabei.
Kann ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ja, du hast
einen Film über die Mondlandung gesehen, To the Moon mit Channing Tatum, der dir natürlich auch sehr ähnlich sieht. Also ich hatte auch mal und
letztes Mal war es Ryan Gosling, glaube ich.
Echt? Wenn dann
Channing Tatum.
Ryan Reynolds. Aber da ging es so um Träume. Und ich habe, du hast in den letzten Jahren ja gefühlt deine Bucketlist eins nach dem anderen abgehakt. Wovon träumst du noch?
Wovon sollen wir träumen? Wovon träume ich? Wahrscheinlich von nichts Beruflichem, würde ich sagen. Da hast du recht, da habe ich irgendwie Sachen gemacht, die mir echt einfach nur Bock machen. Show und jetzt mal Startort und so. Träumen tue ich eher so vor jetzt so riesengroße Themen und so. Vor so gesund und zufrieden sein und sich treu bleiben und Freunde haben. Und die sollen alle gesund sein und Familie und so. Und glücklich sein und so, sowas.
Aber ich erinnere mich, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, also weit vor Im Westen nichts Neues. Da hast du gesagt, dein Traum ist irgendwann mal ein Oscar. Hast du ja jetzt...
Eddie schüttelt den Kopf.
Regieanweisung.
Nee, Radio, muss man ja sagen. Ja. Radio, weißt du, so muss man...
Aber das ist lange her. Hast du ja abgehakt. Du hast deine eigene Late-Night-Show abgehakt. Du hast gerade den Tatort schon angesprochen. Ich habe es auch letzte Woche gesehen und gedacht, jetzt hast du wirklich alles erreicht im deutschen Fernsehen.
Also, soll ich aufhören, oder?
Nein, gar nicht.
Nicht im deutschen Fernsehen, Anna.
Du hast im deutschen Fernsehen und international. Nee, aber das ist ja, also Tatort ist ja...
Ich bin Minister jetzt. Das Feedback für die 4 Oscars, die der Film bekommen hat, in dem ich mitspielen durfte, oder für meine eigene Show, die ich habe, nicht so wie, Achtung, ich bin im Tatort.
Echt?
Es ist immens. krass, aber und positiv, aber riesig. Und da merke ich schon plötzlich, oh, ganz andere Verantwortung. Absurd. Netflix, auch dieser Film hier, den wir jetzt machen, aber vor allem natürlich so ein internationaler, den können dann 190 Millionen Menschen sehen. Auf der ganzen Welt. Und wenn man dann am Set darüber nachdenkt, ist es schon so, macht dir so ein bisschen Druck. Aber jetzt Tatort-Kommissar zu sein, ich schwör's dir, ist eine Nummer, eine andere Nummer.
Aber wie hat sich das, haben sich auf einmal Leute bei dir gemeldet?
Alle. Also bei Social Media zum Beispiel geht es einfach voll ab. Oh, da bin ich mal gespannt jetzt, wie das da ist. Oder ob die Frankfurt, ob sich die Kommissare streiten oder lieb haben. Oh, aber coole Besetzung und so. Sehr positiv, aber man merkt irgendwie, es interessiert Leute. Es ist nicht eine Randnotiz. Also es ist am Ende schon, aber nicht so klein wie andere Dinge.
Also früher damals, als die Welt noch schwarz-weiß war, ja, war das ja wirklich...
War alles besser.
War das sowieso, aber war Tatortkommissar wirklich der Olymp?
Ich weiß, früher war
aber auch... Aber ist das noch, Tatort, ist das heute noch so?
Nein, also wie gesagt, ich habe gerade jetzt wieder das Gefühl, ja. Wenn einfach alle gratulieren, dann hast du das Gefühl, es ist wohl ein Olymp.
Und das sind Cold-Case-Fälle, ne?
Also das sind Cold-Case-Fälle.
Darfst du überhaupt schon überreden?
Das sind Cold-Case-Fälle. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Aber mehr kann ich darüber... Ich weiß, wer meine Kollegin ist, wer die Stadt ist... Du kennst mich. Das sind Cold Case Fälle.
Aber dann frage ich mich wirklich, was soll danach dann noch kommen?
Ich würde mich freuen, wenn das...
Also worüber reden wir in 38 Jahren?
Das, was ich mache, dass das so... Also, dass es erfolgreich ist, dass die Leute das gerne sehen. Und ich würde mich freuen, wenn die Show sich zu einer Instanz entwickeln würde, wo andere Leute gerne hinkommen, sich unterhalten fühlen. Das wäre toll. Das ist gerade so ein neues Abenteuer, neue Reise.
Wie groß war denn dein Lampenfieber vor der ersten Show?
Edin macht große Augen gerade.
Up to 11?
Es war riesig. Aber so kurz vor der ersten, weniger als so die Wochen davor. Ich habe dann so die eine Woche davor, habe ich so krass an mir gearbeitet. Und so an meinem Selbstbewusstsein und an meinem Mut, sich vor 200-300 Leute im Studio irgendwie zu stellen und nicht zu denken, die hassen mich alle, die finden mich alle richtig kacke.
Ja, dann würden die ja nicht kommen.
Nee, erste oder? Staffel, weiß noch keiner, was sie erwartet. Kölner Publikum, die kommen halt, weil sie gerne in Shows gehen und dann muss man sie erstmal kriegen beim Warm-up und das ist manchmal nicht ohne.
Aber was siehst du dich denn jetzt? Bist du Schauspieler, bist du Entertainer? Oder?
Für wen muss ich mich jetzt definieren? Genau.
Für deine Visitenkarte.
Habe ich nicht. Ich freue mich, wenn ich als Entertainer oder Moderator oder so gesehen werde. Und dass ich Schauspieler bin, dagegen kann ich mich jetzt gar nicht mehr wehren.
Ja, okay. Aber was macht mehr Spaß?
Dadurch, dass ich das eine schon seit 20 Jahren mache und das andere...
Das geht nicht, weil so alt bist du.
Scheiße. Also solche Gags mache ich eigentlich immer.
Ja, ich weiß.
Und in dem Moment, du bist jetzt die Erste, die mir so einen Gag macht. Und wenn man sowas macht, dann... Also, ich bin alt geworden. Wenn jemand so einen Gag machen muss, dann ist vorbei eigentlich. Egal. Also Film mache ich seit 20 Jahren und das andere Late Night und so ist einfach neu und Aufregung und macht mir gerade so Spaß wie Film am Anfang damals. Deswegen würde ich aktuell sagen, macht mir mehr das, die Show mehr Spaß.
Aber um nochmal, wir haben eben kurz über Im Westen nichts Neues gesprochen. Mhm. Das ist jetzt auch schon wieder zwei
bisschen Jahre. Was her.
Ein bisschen was her. Hat sich dadurch für dich was verändert, also international?
Nee. Da denken die Leute, glaube ich, immer, dass es spannender ist, Oscar in einem Film zu spielen, der 4 Oscars gewonnen hat. Und 7 BAFTAs, kann man mal dazu erwähnen.
Und wie viele deutsche Filmpreise? Ich
habe nicht so viele, wie er verdient hätte zumindest. genau, deswegen hat sich bei mir, ich hatte auch selten Ambitionen. Aber Felix Kammerer, unser Hauptdarsteller zum Beispiel vom West nichts Neues, der wird jetzt wieder...
Mit Daniel Brühl. Genau. Ein Tennisfilm.
Genau. Hör auf, ihn schon zu kritisieren, bevor er überhaupt gemacht wurde.
Anna. Das mache ich nur mit deinen Filmen.
Ja, genau. Das stimmt.
Vielen Dank für deine Zeit.
Anna, danke dir für dein Interesse. Ich hab dich ganz so lieb.
Ich dich auch. Okay. Wir sehen uns zum Tatort.
Gerne.
Ja, das macht nämlich die feine kleine Frau Wollner immer sehr geschickt, ne? Dass du dich mit den Stars, die du triffst, einfach einschließt.
Ja.
Und wenn dann jemand gerettet werden möchte, dann ist ja leider niemand da, der ihm so wie Edin hätte aus der Patsche helfen können. Wie es ihm da im Film ergeht, das könnt ihr euch ab Donnerstag in Spieleabend auf Netflix angucken.
Nächste Woche, da entschuldige ich mich jetzt schon mal, da wird's nicht noch ironischer, aber da wird's noch voller. Wir steigern uns nämlich ins vermeintliche Sommerloch, allem was die Gäste angeht.
Ich sag mal kurz, was Sommerloch hier bei eine Stunde Film bedeutet. Kristen Stewart, Glenn Powell, Roland Emmerich, Natalie Portman, so, die müssen wir schon um 2 Wochen schieben, wenn das mit Roland Emmerich klappen sollte. Man könnte auch sagen, da wo andere Sommerloch haben, können wir uns vor Stars nicht retten.
Oder es ist einfach Jammern auf hohem Niveau.
So, sie werden uns halt einfach hinterhergeschmissen. Da haben wir aber auch jahrelang für gearbeitet, meine liebe Frau Wollner. Bis nächste Woche habt ihr, glaube ich, erstmal ein bisschen was zu tun. Legt die Füße also nicht allzu hoch. Nächsten Mittwoch geht's ja rasant weiter. Bis dahin deshalb umso wichtiger, bitte gesund bleiben oder wieder werden, wenn ihr es gerade nicht seid. Macht keinen Quatsch und passt auf euch auf und guckt bitte vor gar keinen auf jeden nicht, was wir auch gucken nicht würden.
Flimmert es Hauptsache?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.